Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen immer noch in der ersten Strophe des Hohenliedes, das aus 4 Strophen besteht. Und zwar lesen wir die letzten Verse dieser ersten Strophe, Kapitel 1, ab Vers 14 bis Kapitel 2, Vers 6. Und dann kommt der Refrain, den lesen wir auch noch dazu, Vers 7. Darf ich bitten?
Eine Zyperntraube ist mir mein Geliebter in den Weinbergen von Engedi. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Siehe, du bist schön, mein Geliebter. Ja, holdselig. Ja, unser Lager ist frisches Grün. Die Balken unseres Hauses sind Zedern. Unsere Getäfel, Zypressen. Ich bin eine Narzisse von Saron, eine Lilie der Täler. Wie eine Lilie inmitten der Dornen, so ist meine Freundin inmitten der Töchter. Wie ein mein Geliebter inmitten der Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt und seine Frucht mit meinen Gaumen süß. Er hat mich in das Haus des Weines geführt und sein Banner über mir ist die Liebe. Stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Seine Linke ist unter meinem Haupt und seine Rechte umfasst mich. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschen des Feldes, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal uns Gedanken gemacht über Symbole, weil Symbole eine so große Rolle spielen, gerade im Hohenlied. Und wir haben gesehen, man kann ein Symbol so definieren: Ein Symbol ist ein Bild, das einen weit ausgedehnten Gedanken oder weit ausgedehnte Gedanken auf eine ganz begrenzte Form bringt. Und das müssen wir uns eben auch vor Augen halten, wenn wir jetzt lesen in Vers 14 über die Zypertraube oder den Büschel der Zyperblume, dann geht es wieder um Weinberge. Und Engedi, ja, was bedeuten diese Symbole? Und später werden wir uns beschäftigen, Vers 15, mit Augen, die sind wie Tauben. Müssen wir uns fragen, was bedeuten Augen in der Bibel? Was bedeuten Tauben? Und dann geht es um Zedern und Zypressen. In Kapitel 2, Vers 1 sagt Sulamit, ich bin eine Narzisse von Sharon. Ja, was ist die Symbolik der Narzisse? Dann sagt sie, und auch eine Lilie der Täler. Was ist die Bedeutung der Lilie in der Bibel? Und so weiter und so fort. Und jetzt kommt noch etwas Komplizierteres dazu. Letztes Mal haben wir einfach so von Symbolen gesprochen, aber hier sehen wir, es gibt auch eine Verknüpfung von Symbolen. Denn Sulamit sagt nicht nur, mein Geliebter ist mir eine Zyperntraube, sondern eine Zypertraube in den Weinbergen, aber nicht irgendwo in Weinbergen, sondern in den Weinbergen von Engedi. Also müssen wir diese Symbole miteinander verknüpfen und sehen, was das für eine Botschaft gibt am Schluss. Und das ist ganz typisch im Hohenlied. Vielleicht noch ein Beispiel, ich greife voraus, in Kapitel 4 beschreibt Salomo Sulamit. Und er sagt in Vers 1, siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen sind Tauben, aber dann hört nicht auf, sondern sagt, deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Ja, jetzt muss man die Bedeutung nicht nur von den Tauben ermitteln, sondern auch noch des Schleiers. Oder gleich im nächsten Satz, dein Haar ist wie eine Herde Ziegen. ja, jetzt geht es um die Symbolik der Haare der Frau. Und das wird dann verknüpft mit der Symbolik einer Ziegenherde. Und die wiederum nicht einfach so isoliert, sondern die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern. Warum das noch dazu? Und wenn er spricht über die Zähne in Vers 2, dann sagt er nicht, deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe. Sondern er sagt, die aus der Schwemme heraufkommen, die allesamt Zwillinge gebären und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Also eine ganze Verkettung von Symbolen. Und das werden wir jetzt trainieren anhand von Kapitel 1, Vers 14. Also, sie spricht von einer Zyperblume. Was ist das für eine Blume? Das ist nämlich ein alter Name. Ist das gar nicht bekannt? Das ist ein alter Name für die Henna-Blume, also für die Blüten des Henna-Strauches. Zypertraube, also die Zyperblume, das ist das gleiche wie die Blume des Henna-Busches. Aber sie sagt, er sei eine Zypertraube, und dieses Wort Traube meint eigentlich ein Büschel, also ein ganzer Büschel von Blumen am Henna-Strauch. Also etwas unpoetisch könnte man sagen, ein Henna-Blumenbüschel ist mir mein Geliebter in den Weinbergen von En-Gedi. Nun müssen wir uns zuerst mal fragen, überhaupt grundsätzlich, was ist die Bedeutung von Blumen in der Bibel? Ich habe das hier bereits angeschrieben, Blumen reden von der Auferstehung. Das heißt also, immer nach dem Wintertod, und das ist auch in Europa ganz naheliegend, nach dem Wintertod, wenn die ersten Blumen kommen und ankündigen, dass jetzt bald der Frühling in Erscheinung treten wird, dann spricht das von neuem Leben nach dem Wintertod. Und in Israel ist das genau so. Also die Blumen in Israel nach dem Winter, das beginnt mit den Blumen des Mandelbaumes, die beginnen Ende Januar, Anfang Februar zu blühen und dann kommen die weiteren Blumen und alles spricht von Auferstehung, von neuem Leben. Also wenn Sulamit Salomo, der hinweist auf den großen Salomo, den Messias, den Herrn Jesus, eben mit einer Blume vergleicht, dann spricht sie von ihm als dem Auferstandenen in der Symbolik der Bibel. Aber eben, jetzt geht es nicht nur um irgendeine Blume, sondern um die Zyperblume, die Blume des Henna-Strauches. Hier auf dem Bild sieht man übrigens, wie diese Blumen in richtigen Büscheln wachsen. Und darum wird das in der Elbefelder mit Zypertraube übersetzt, weil es wie ein Traubenbüschel aussieht. Und das ist auch das hebräische Wort, das hier gebraucht wird. Eschkol meint eben so ein zusammenhängendes Gewächs von einzelnen Trauben. Aber der Name der Blume auf Hebräisch, Zyperblume, heißt Kofer. Und dieses Wort bedeutet anderswo in der Bibel Sühnung. Wenn wir aufschlagen in Hiob 33, da spricht der jüngste Freund Hiobs über den kommenden Messias. Ich lese gleich selber vor, weil ich das immer wieder unterbrechen muss. Wir lesen in Hiob 33, Vers 23. Es geht um das Thema, dass Gott die Menschen liebt und nicht möchte, dass sie einmal unter sein Gericht kommen. Und darum kann er auf verschiedene Weisen mit den Menschen sprechen, auch gerade mit Menschen, die noch nie etwas von der Bibel gehört haben. Davon spricht Elihu und dann sagt in Vers 23, wenn es nun für ihn, also den sündigen Menschen, einen Gesandten gibt, einen Ausleger, also einen, der von Gott gesandt ist, geschickt ist in diese Welt, ein Ausleger, einer, der kommt und erklärt, wer Gott ist und wie Gott ist, einen aus 1000, also einen ganz einzigartigen. Um dem Menschen seine Geradheit kundzutun, also das, was richtig und gerecht ist in den Augen Gottes. So wird er sich seiner erbarmen, sich über den sündigen Menschen erbarmen und sprechen. Und jetzt spricht der Messias zu Gott, dem Vater. Erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühnung zustande gebracht. Und das Wort Sühnung hier ist Kofer. Jetzt ist es so, das Wort Kofer kommt von einer Wurzel, Kafar, das bedeutet zudecken. Sühnung bedeutet in der Bibel Folgendes. Der sündige Mensch wird vor Gottes gerechtem Zorn zugedeckt und der Zorn Gottes trifft nun nicht den Sünder, sondern den, der ihn schützend bedeckt. Und so ist der Herr Jesus am Kreuz als der Gerechte für unsere Sünden gestorben. Er hat den Zorn Gottes, den wir in Ewigkeit verdient hätten, auf sich genommen. Darum hat Gott ihn auch verlassen. Er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war wegen uns. Und hat uns so zugedeckt, damit wir frei ausgehen könnten. Das ist Sühnung. Und nun, diese Blume heißt Kofer, Sühnung. Und das kommt von daher, man kann nämlich die Blätter zermahlen und daraus einen Farbstoff herstellen. Der ist in der islamisch-arabischen Welt sehr beliebt für Tätowierungen und so, aber das lehnte das Wort Gottes ganz ausdrücklich ab in 3. Mose. Aber dieser Farbstoff wurde im Altertum auch verwendet zum Färben von Kleidern und von Leder. Aber eben, damit man versteht, woher der Name Kofer kommt, es kommt eben von dem Gedanken des Überstreichens, Zudeckens. Aber der Heilige Geist benutzt also hier dieses Wort Kofer, um auf den Messias hinzuweisen, der uns bedeckt hat, um so Sühnung zu bewirken. Dasselbe Wort Kofer wie in Hiob 33. Und dazu könnten wir einen Vers lesen aus 1. Johannes 2. Darf ich bitten, Jerry, uns Verse 1 und 2 vorzulesen.
Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren Sünden, sondern auch für die ganze Welt.
Danke. Also hier wird der Jesus vorgestellt als er ist die Sühnung für unsere Sünden. Die Kofferblume. Und zwar wird er uns ja hier vorgestellt in 1. Johannes 2. Er ist die Sühnung für uns, er ist als Auferstandener im Himmel und ist auch unser Sachwalter, der, wenn Satan die Gläubigen anklagt, die Sache klärt und gut spricht. Und diese Gedanken sind zusammengefasst eben in der Zyperblume, dass er die Sühnung zustande gebracht hat und nun der Auferstandene ist. Und die Blumen, ich gehe nochmals zurück, die sprechen von seiner Auferstehungsherrlichkeit. Er hat uns zugedeckt und so verschont. Sühnung darf man also nicht verwechseln mit Versöhnung. Versöhnung bedeutet, dass Menschen, die früher Feinde waren, umgewandelt werden in Freunde. Es wird übrigens nie gesagt, dass Gott sich mit uns versöhnt hat. Es wird immer davon gesprochen, dass wir Gläubige mit Gott versöhnt worden sind. Wir waren Feinde Gottes und mussten eben umgewandelt werden in Freunde. Das ist Versöhnung. Und Sühnung bedeutet zudecken, um vor dem Gericht zu schützen, indem das gerechte Gericht aber doch ausgeführt wird, einfach nicht an den Schuldigen, sondern an dem Stellvertreter. Aber jetzt wird gesagt, eine Zypertraube ist mit meinem Geliebten in den Weinbergen von Engedi. Jetzt müssen wir wieder zurückdenken, die Symbolik der Weingärten hatten wir schon in Hohelied 1. Wovon sprechen die Weingärten? Beziehungsweise der Wein von Freude. Prediger 9, Vers 7 macht das klar. Und der Weinberg ist der Ort, wo die Freude kultiviert wird. Also der Herr Jesus ist die Sühnung für unsere Sünden, ist auferstanden, um in unserem Leben Freude zu bewirken und aufzubauen. Aber eben nicht in irgendwelchen Weinbergen, sondern in den Weinbergen von Engedi. Und was ist das Besondere an der Ortschaft Engedi?
Es ist eine Oase.
Es ist eine Oase. Mitten in der heißen Wüste Judäa. Das ist der Ort, wo David zum Beispiel Zuflucht gefunden hat, als er verfolgt war vor König Saul. Da gingen in die Oase Engedi und ging dann hinauf bis auf den Steinbocksfelsen. So steht das in 1. Samuel 24. Und diese Steinböcke, die sind heute noch da und sie sind auch vorhanden im Namen Engedi, bedeutet nämlich En, Quelle, Gedi, Böcklein. Die Quelle des Böckleins. Und da können diese Steinböcke eben nicht nur auf den Felsen herumkraxeln, sondern sie können Wasser trinken aus dieser Quelle von Engedi, die das ganze Jahr fließt. Also nicht nur in der Regenzeit. Eine ganzjährige Quelle. Und wir können gleich dazu lesen aus Psalm 104, Vers 18 über diese Böcke. Da in der Oase. Jerry, wenn du das hast.
Psalm 104,
Vers 18.
Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Klippdachse.
Jawohl. Also diese hohen Berge, diese Felsen sind für diese Steinböcke. Und der Fels spricht natürlich in der Bibel von Christus, 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber war der Christus. Und so spricht also die Quelle von Engedi, von einer Quelle für solche, die eben auf dem Felsen Christus einen festen Standort gefunden haben. Und wir müssen uns fragen, was bedeutet die Quelle in der Bibel? Also die Quelle mit frischem, fließendem Wasser, das spricht von dem lebendigen Wort in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Also ganz speziell von dem Heiligen Geist, Johannes 7, 37.
Am großen Tag des Festes aber stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war.
Jawohl, danke. Also der Herr Jesus spricht hier über lebendiges Wasser. Und da muss man wissen, im Hebräischen ist dieser Ausdruck Mayim Chayim der ganz normale Ausdruck für frisches Quellwasser, das eben fließt. Also lebendiges Wasser meint Quellwasser. Und genau dieses Thema haben wir vor uns bei dem Namen Ein Gedi. Und so spricht er also davon, dass der Herr Jesus eben diese Erfrischung bewirkt hat durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wurde ausgegossen erst, nachdem er eben die Sühnung am Kreuz vollbracht hatte. Und so konnte an Pfingsten der Heilige Geist über die Gläubigen ausgegossen werden. über die, die auf dem Felsen Christus eben ihren Standort eingenommen haben. Und dann ist noch ein Gedanke drin. Das Wort Ein bedeutet im Hebräischen nämlich nicht nur Quelle, sondern auch Auge. Wie kommt das? Von dem Bild, dass die Quelle quasi einem weinenden Auge entspricht, aus dem das Wasser fließt. Und da können wir natürlich an diese bewegende Stelle denken in Hebräer 5, Vers 7. Liest du uns das vor, Jerry? Das ist eine Beschreibung von Gethsemane.
Der in den Tagen,
Verzeihung, ja.
Der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus den Toten zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist, sowohl der Sohn war, an dem er, was er litt, den Gehorsam lernte.
Also hier wird uns deutlich gemacht, dass damals in Gethsemane der Herr nicht nur einfach intensiv gebetet hat, sodass sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, sondern dass er mit starkem Geschrei und Tränen gebetet hat, bevor er dann ans Kreuz ging und die Sühnung bewirkte, am dritten Tag auferstand und so eben diese Erfrischung durch die Ausgießung des Heiligen Geistes gegeben hat. Der Heilige Geist muss ja nach Johannes 16, Vers 13 Christus verherrlichen. Muss. Er macht das. Der Jesus sagt, er wird mich verherrlichen und macht ihn groß und erfrischt so unsere Seelen eben durch lebendiges Wasser. All diese Gedanken sind so miteinander verknüpft. Eine Zypertraube ist mir mein Geliebter in den Weinbergen von Engedi. Und wenn man jetzt wirklich gedanklich diese Symbole erfasst hat, dann kann man sie wirklich beim Lesen einordnen. Und wir sehen, es ist ständig ein Dialog. Sie spricht, er spricht. Sie spricht, er spricht. Ja, jetzt kommt seine Antwort, Vers 15. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Über die Bedeutung der Freundschaft in der Ehe haben wir letztes Mal schon gesprochen. Und auch über das Thema, wie wichtig es ist, dass ein Mann immer wieder sagt, wie schön seine Frau ist. Das sagt er jetzt nur schön. Er hatte in Vers 8 gesagt, du Schönste unter den Frauen. Zu diesem Thema haben wir einiges gehört letztes Mal. Und wie wichtig das ist für das Eheleben. Aber wenn er hier sagt, schön, dann ist schon mit eingeschlossen, dass sie die Schönste ist. In seinen Augen und in seinem Herzen. Aber jetzt sagt er, deine Augen sind Tauben. Was ist die Symbolik der Tauben?
Treue.
Wieso? Wieso Treue?
Weil sie zusammenbleiben, wenn sie sich gefunden haben, das sind Pärchen.
Also das Typische bei Tauben, genau wie du das sagst, ist, dass Pärchen zusammenbleiben fürs ganze Leben. Das ist ungewöhnlich im, normalen im Tierreich. Der 95% der Tierarten, die bleiben nicht Pärchen für das Leben. Aber es sind eben Tiere. Die Ein-Ehe, im Tierreich gibt es keine Ehe, die Ein-Ehe hat Gott eingesetzt für den Menschen, ein Mann und eine Frau, und zwar fürs ganze Leben. Aber es gibt eben doch einige Tiere, die bleiben zusammen das Leben lang und darum werden solche Tiere eben ein besonderes Symbol für die eheliche Treue. Und die eheliche Treue, die beginnt mit den Augen. Eben diese Fixierung. Nicht, dass man nicht herumschauen darf. Aber dass es eben nicht falsche Blicke sind. Man kann sehen und sehen. Und dass eben für die Augen des Mannes ganz klar ist, das ist die einzige. Und für die Augen, hier sagt es ja von ihr, der Frau, er ist der Einzige. Deine Augen sind Tauben. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Warum können Augen mit Tauben verglichen werden?
Weil es zwei Augenpaare sind.
Ja, weil es zwei Augen sind und ein Pärchen besteht aus zwei Individuen. Das schon mal. Deine Augen sind Tauben. Aber es gibt noch einen Zusammenhang. Das wird nämlich wiederholt gesagt, auch im Kapitel 4. Deine Augen sind Tauben.
Ja, wenn sie die Augen nach links bewegen, bewegen sie beide Augen nach links.
Ja, schön. Wenn sich die Augen nach links bewegen, dann bewegen sich beide nach links. Und rechts ist dann auch so. Ja, aber... Ja, was sagst du, Carmine?
Ich habe gedacht, so wenn wenn sie fliegen, wenn sie heranfliegen, das ja? ist ganz eindrücklich bei den Tauben.
Dieses Flattern.
Ja, also, aber ich denke, du willst etwas anderes sagen.
Ja, es hängt schon mit den Flügeln und überhaupt mit den Federn zusammen. Sieht man hier diese Felsentauben auf dem Bild? Und da gibt es eine Vielfalt von Farben. Das sind jetzt ein paar Beispiele, aber es gibt noch mehr. In Psalm 68 zum Beispiel wird gesprochen von silberfarbenen Flügeln, die auch goldgrün sind. Wird wunderbar dort beschrieben, in Psalm 68. Aber das hängt zusammen mit der Iris. Die Farben der Iris werden hier verglichen mit den Farben der Taube. Das Farbige in den Augen. Übrigens, die Bildersprache geht in Kapitel 5 noch weiter. Da wird von der Braut, also von der jung verheirateten Sulamit, gesagt, in Kapitel 5, Vers 12, seine Augen sind wie Tauben. Aber dann geht sie weiter. An Wasserbächen, badend in Milch, eingefasste Steine. Jetzt Erklärung dieser orientalischen, biblischen Symbolik. Also Tauben, das geht jetzt noch mit den Farben und der Iris, ja? Aber hier sagt sie, Tauben an Wasserbächen, badend in Milch, eingefasste Steine. Nun, da haben wir auch wieder eine Verknüpfung von Symbolen. Was das bedeutet, werden wir dann später sehen, wenn wir bei Kapitel 5, Vers 12 sind. Aber jetzt geht es einfach mal nur um das Wörtliche. Das muss man zuerst verstehen, das Wörtliche und dann erst die Übertragung und die Symbolik. Also, die Augen sind wie Tauben, die Iris, ihre Farben, an Wasserbächen, das ist die natürliche Feuchtigkeit der Augen. Das ist ja etwas ganz Wichtiges, dass Augen feucht sind. Wehe, sie sind zu trocken. Das ist ganz gefährlich und in der Augenheilkunde etwas vom Wichtigsten, was dort gelernt wird. Warum sage ich das so? Weil ein Augenarzt mir das so eingetrichtert hat, als ich mal einen Notfall zu ihm gebracht habe und wir haben stundenlang wohl die Augen eines unserer Kinder ausgewaschen. Und er hat mir gesagt, das Wichtigste ist befeuchten, 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 befeuchten. Ja? Und das hat Gott so wunderbar eingerichtet, dass eben die Augen, wenn sie gesund sind, normal gut befeuchten. Das ist eben Tauben, Augen sind Tauben an Wasserbächen, badend in Milch. Das ist das Weiße. Ja. Ja. Also das ist unglaublich, diese Sprache. Und dann eingefasste Steine, ja, in den Schädelhöhlen drin, da sind diese Augen wie Edelsteine eingefasst. Das ist Schönheit der Poesie. Aber eben nicht nur einfach Schönheit um der Schönheit willen, das ist ja etwas vom Hässlichsten. Auch in der Musik, wenn Kunst einfach um der Kunst willen ist, dann hat sie keinen Sinn. Es muss alles zur Ehre Gottes sein. Und es muss eine Botschaft zur Ehre Gottes weitergeben. Und das ist eben auch hier, deine Augen sind Tauben. Also, das spricht von der Treue von Sulamit. Er weiß, dass ihre Augen eben ihn betrachten als den einzigen. Und dazu eine Stelle aus 2. Korinther 11, Vers 3. Liest du, Jerry?
Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann.
Nein, 2. Korinther 11, nicht 1. Korinther. Habe ich gesagt 1.? Also, 2. Korinther 11. Aber da muss man lesen ab Vers 2 des Zusammenhangs wegen.
Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt.
Das ist ein Zahlwort, verzeih mich, ich unterbreche. Nicht einem Mann, sondern einem Mann. Also die Zahl 1. Lies du nochmals, denn ich habe.
Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ich fürchte aber, dass etwa wie eine Schlange Eva durch ihre List verführte, so ihren Sinn verdorben und abgewandt werde von der Einfalt gegenüber dem Christus. Denn wenn der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder eines anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es gut.
Also hier wird klar gemacht, die Gemeinde ist heute die Braut Christi, verlobt mit Christus. Aber eben nur ihm, ganz ihm zu eigen. Und als keusche Jungfrau, rein. Und weiter wird gesagt, wird gesprochen von der Einfalt gegen Christus. Einfalt bedeutet eben nur auf ihn fixiert. Es gibt keine Alternative. Das ist ganz wichtig, das sage ich manchmal, wenn ich Trauungen halten muss. Wenn die zwei das Ja-Wort feierlich gegeben haben, dann sage ich, dieses Ja-Wort war jetzt gleichzeitig auch ein Nein. Und zwar ein Nein in Bezug auf alle, die man schon früher gekannt hat. Alle, jetzt für die Frau Männer, die sie schon früher gekannt hatte und die sie noch in der Zukunft kennenlernen wird. Ist ein Nein. Weil das Ja ist ein exklusives Ja für diesen Mann. Und umgekehrt für den Mann. Sein Ja bedeutet ein Nein für alle, die man früher gekannt hat, für alle, die man noch kennenlernen wird. Und das ist Einfalt gegen den anderen. Das bedeutet Augen wie Tauben. Und hier sagt der Apostel Paulus, ich habe Angst um euch Korinther, dass der Satan euch als Schlange verführen kann und euch wegbringt von diesem klaren Blick auf den Herrn Jesus. Und zwar sagt er, wenn einer kommt, und er predigt einen anderen Jesus. Nicht dieser Jesus der Bibel. Oder ihr empfangt einen anderen Geist. Oder ein anderes Evangelium. Und er sagt, dann ertragt ihr das gut. Also das ist die Möglichkeit, dass man sogar einen falschen Geist bekommen kann. Und er warnt davor. Also ein ganz aktuelles Thema. Und das hängt damit zusammen, wenn man einen anderen Geist empfangen würde, akzeptieren würde, das wäre Treulosigkeit gegen Christus. Dann wären unsere Augen nicht mehr wie Tauben ihm gegenüber. Und eben wenn wir irgendwelche Kompromisse mit dem Evangelium akzeptieren, ein anderes Evangelium oder eben einen anderen Jesus, dass wir akzeptieren würden, dass seine Gottheit geleugnet wird oder irgendetwas, das ist Treulosigkeit ihm gegenüber. Und so hat natürlich das eine ganz praktische Bedeutung. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen sind Tauben. Ja, Carlo?
Im 2. Korinther 11 steht die Fußnote Einfall und Lauterkeit in einigen Handschriften nicht enthalten.
Also, in einigen Handschriften hat das Wort Einfalt in 2. Korinther 11, Vers 3 nicht enthalten, aber ich kann dir bestätigen, im Mehrheitstext ist es enthalten. Also die Mehrheit der Handschriften bezeugt das ganz klar, dass das Wort Einfalt dasteht. Das bedeutet Reinheit und auch Schlichtheit, Echtheit und Wahrheit. All diese Gedanken sind in dem Wort eingeschlossen. Ja, jetzt gehen wir aber weiter. Vers 16. Siehe, du bist schön, mein Geliebter. Ja, holdselig. Ja, unser Lager ist frisches Grün. Die Balken unseres Hauses sind Zedern, unser Getäfel Zypressen. Dieses junge, jung verheiratete Paar ist in der Natur. Und sie genießen die Natur miteinander. Das ist die wörtliche Bedeutung von diesem Vers. Und es geht um sehr viel Grün. Und das hat auch eine ganz besondere Bedeutung nun in Bezug eben auf Christus. Die Zukunft, die Jesus Christus bringen wird, wenn er wiederkommt, ist grün. Das ist eine Botschaft für diese Welt. Und zwar, sie ist grün ohne die Grünen. Und dazu lesen wir aus 2. Samuel. Ja, in der Ideologie der Grünen hat der Herr Jesus keinen Platz. Er ist völlig, völlig unerwünscht. Aber in 2. Samuel 23, da finden wir die letzten Worte von David. Und er spricht über die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit, um das tausendjährige Friedensreich aufzurichten. Und da lesen wir Verse 3 und 4, bitte, Jerry.
Der Gott Israel hat gesprochen, der Fels Israel hat zu mir geredet. Ein Herrscher unter den Menschen, gerecht, ein Herrscher in Gottesfurcht. Und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanz nach dem Regen sprost das Grün aus der Erde.
Also, wenn der Jesus kommen wird, auf dem Ölberg, am Tag des Herrn, da wird er gewissermaßen kommen wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne im Osten über dem Ölberg aufgeht. Sacharja 14 sagt, dass seine Füße auf dem Ölberg stehen werden an jedem Tag. Und dann heißt es, es wird sein ein Morgen ohne Wolken. Das ist etwas vom Schönsten, was man erleben kann. Man schläft, steht am Morgen auf, macht die Türe auf und sieht einen Himmel, der ist ganz blau. Also wirklich gar keine Wolke. Das ist ein Morgen ohne Wolken. So wird diese Zeit sein, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird. Und dann heißt es, von ihrem Glanz nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde. Also in der Nacht davor hat es noch geregnet, aber dann dieser Morgen ohne Wolken. Und durch den Regen bekommen die Pflanzen nochmals einen Schub an Grün. Und das ist etwas ganz Herrliches. Und das ist hier gemeint. Von ihrem Glanz nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde. Und so lesen wir in Jesaja 35, dass die Wüste aufblühen wird. Es gibt so viele Wüstengebiete in dieser Welt. Wenn die einmal nutzbar sind, dass sie grün werden, das wäre es. Die Wüsten der Welt wachsen. Das einzige Land, wo man wirklich ganz klar und deutlich sieht, wie die Wüste zurückgeht, ist Israel. Aber das wird noch mehr kommen. Können wir lesen, Jesaja 35, Verse 1 bis 4.
Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen. Und die Steppe wird frohlocken und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja, frohlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht des Karmel und Scharons. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn in Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt zu denen, die zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jubelnd wird die Zunge des Stummen.
Also, wenn Jesus Christus wiederkommt und sein Reich aufrichtet, wird alle Krankheit weichen aus dieser Welt. Aber eben auch die Wüsten werden aufblühen. Und wenn man denkt, wenn die Sahara einmal aufblühen wird und die Sinai-Wüste und dann eben auch die Wüste Judäa und auch die Wüste Gobi und so weiter und so fort, das ist diese Zukunft, die verheißen ist. Die Zukunft der Bibel ist grün. Aber es ist ein anderes Grün, weil es ist auch drin grün, nicht außen grün und innen rot wie die Melonen. Das ist das Problem der Grünen, dass es für viele eine Tarnfarbe ist, für Rot drin. Und für Sozialismus und Kommunismus Ideen, wo eben Gottes Wort keinen Platz hat. Und das ist das Verderbliche. Und diese Zukunft wird so sein, und das wird im Hohen Lied hier eben vorgestellt durch diese wunderbare Natur, die beschrieben wird, ja, unser Lager, also unser Bettgestell, in freier Natur gewissermaßen sind sie, als junges Paar, ist frisches Grün. Die Balken unseres Hauses sind Zedern, unser Getäfel Zypressen. Warum werden nun gerade diese Bäume genommen, Zedern? Ja, Zedern sind immer grün. Und Zypressen sind immer grün. Also das betont nochmals die Farbe grün in diesem Vers. Die Libanon-Zeder wird bis 50 Meter hoch, bis über 1000 Jahre alt. Also passt wunderbar als Symbolik für das 1000-jährige Friedensreich. Und Baumdurchmesser bis 2 Meter, aber es gibt auch, dass sie bis 5 Meter werden können. Und die Baumkrone ist eben so speziell. Das gibt diesem Baum so etwas Edles und Majestätisches. Es ist pyramidenförmig. Und der Geschmack des Holzes ist ja ganz speziell. Die Motten mögen das nicht. Aber wir mögen auch die Motten nicht. Ich meine im Kleiderschrank. Aber mit ein bisschen Zedernholz kann man sie vertreiben. Und dieser Geschmack ist ganz speziell. Und wir werden noch später im Hohen Lied davon die Rede haben, wenn von dem Duft des Libanon gesprochen wird. Dann meint das eben ganz speziell diesen Duft des Zedernholzes. Und die Zypresse ist ein idealer Windschutz, weil es eben so ein dichtes, könnt ihr sagen, Nadelkleid, aber es sind Blätter. Blätterkleid, das aber Nadeln ähnlich aussieht. Und so kann man die so in ganzen Alleen pflanzen als idealer Windschutz. Ja, Manfred?
Bei mir steht am Schluss von Vers 17, Nachtsparren sind wie Wachhalm.
Ja, aber das ist ja manchmal ein Problem in biblischer Biologie. Manche Übersetzungen haben bei gewissen Arten Mühe gehabt, zu identifizieren. Aber man muss das wirklich übersetzen, nicht mit Wacholder, sondern mit Zypressen. Das hebräische Wort Berot meint wirklich Zypressen. Und genauso wie das Wort für Zedern auch eigentlich 100% klar ist. Ja, und es ist auch ein gut haltbares Holz, die Zypresse. Und darum spricht sie ja hier, die Balken unseres Hauses sind Zedern, unser Getäfel. Oder es kann auch gemeint sein, der Dachstock. Das hebräische Wort bedeutet also Bretter, die man an der Wand zum Täfeln braucht. Oder quasi die Balken eines Dachstuhles sind Zypressen. Das ist ein gutes Holz. Man hat das auch für italienische Cembalos verwendet, das Zypressenholz. Ja, und die Kombination von diesen beiden Hölzern ist natürlich noch aus einem anderen Grund interessant, weil in 1. Könige, da wird für den Salomo-Tempel Zedernholz und Zypressenholz verwendet. Das kann man nachlesen in 1. Könige 6, Vers 15. Und ich meine, sie sagt, die Balken unseres Hauses. Und da haben wir die Verknüpfung zum Tempelhaus. Also eigentlich wird diese Umwelt, in denen der Messias und seine Braut hier vorgestellt werden, gesehen wie das Haus Gottes, wie ein Tempel. Und ihre Verbindung hat eben allerheiligsten Charakter. Und das sage ich nicht so von ungefähr. Darauf wurde schon vor Alters hingewiesen, dass zwischen dem Lied der Lieder und dem Allerheiligsten ein besonderer Zusammenhang besteht. Das Allerheiligste heißt auf Hebräisch wörtlich das Heilige der Heiligen. Und eben das Hohelied heißt wörtlich das Lied der Lieder. Shir Hashirim, Kodesh HaKodashim, das Heilige der Heiligen. Und Salomo hat ja drei Bücher geschrieben. Prediger, Sprüche, im größten Teil, und Hohelied, Hohes Lied. Und man kann das vergleichen mit der Dreiteiligkeit der Stiftshütte. Der Vorhof entspricht dem Buch Prediger, das Heilige entspricht dem Buch der Sprüche und das Allerheiligste, das Heilige der Heiligen, entspricht dem Lied der Lieder. Und zwar, wenn man im Vorhof der Stiftshütte war, dann ist man unter freiem Himmel, unter der Sonne. 29 Mal sagt Salomo im Buch Prediger, was unter der Sonne ist. Was unter der Sonne ist. Er beschreibt dort seine Erfahrungen und wie er die Welt gesehen hat in den Jahren, wo er sich ganz von dem Herrn entfernt hatte. Und das war so schwierig, das Leben. Und er sagt, es ist alles eitel. Hohl heißt das. Eitelkeit der Eitelkeiten. Das bedeutet eigentlich Hohlheit der Hohlheiten. Ohne den Herrn hat eben alles in diesem Leben gar keinen wirklichen Sinn. Und das entspricht dem Vorhof, wo die Dinge gesehen werden mit den Augen des natürlichen Menschen unter der Sonne. Aber im Buch der Sprüche, da haben wir eine ganz andere Situation. Da geht es um die Weisheit Gottes, die uns gegeben wird für ein praktisches Leben im Alltag. Da werden ganz klare Anweisungen gegeben für alle möglichen praktischen Situationen im Alltag. Da wird das Licht Gottes gegeben. Und im Heiligen war der Leuchter, der siebenarmige Leuchter. Das ist dieses Licht, das wir im Buch der Sprüche empfangen. Aber dann im Heiligen der Heiligen, dort ist Gott selbst. Und erst seitdem der Herr Jesus gestorben ist am Kreuz, wurde der Vorhang zerrissen und ist der Zugang in die Gegenwart und die tiefste Gemeinschaft mit Gott geöffnet. Und diese tiefste Gemeinschaft wird im Hohen Lied gezeigt. Zwischen eben Salomo, dem König, dem Messias und seiner Braut, seiner Frau. Also darum ein besonderer Zusammenhang mit dem Salomo-Tempel. Zypressenholz und Zedern hier. Jetzt kommen wir zu Kapitel 2, Vers 1. Ich bin eine Narzisse von Sharon, eine Lilie der Täler. Ja, jetzt müssen wir wissen, warum eine Narzisse und dann eben warum von Sharon. Wieder eine Verknüpfung. Da sieht man die Narzisse. In der Biologie, in der deutschen Sprache, nennt man diese Blumen eine Dünentrichternarzisse. Die Dünentrichternarzisse, die wächst im Mittelmeerraum an den Küsten. Und die Sharon-Ebene, das ist ja eben diese Ebene im Land Israel, da am Mittelmeer. Da nördlich von Tel Aviv dann hinauf nach Haifa. Das ist die Sharon-Ebene. Hier auf der Karte, also auf dem NASA-Bild, sieht man den See Genezareth, den Jordan, der durchs Jordantal ins Tote Meer fließt. Aber eben hier bis zu dieser Ecke. Also wenn man mit dem Flugzeug nach Israel anfliegt, je nachdem, wo man eine gute Perspektive hat, kann man dann dieses Horn sehen. Das ist ganz klar Haifa. Das, bis da hoch geht die Sharon-Ebene. Und da befindet sich eben diese Dünentrichter-Narzisse. Ein schönes Blümchen, weiß. Es besitzt eine Zwiebel, so wie die Lilien auch Zwiebeln haben. Von Lilien wird gleich noch die Rede sein. Also zwei Zwiebelblumen. Sie heißt hier wie ein Kibbutz in Israel. Es gibt einen Kibbutz, der heißt Chavatzelet Sharon. Chavatzelet HaSharon, also die Narzisse von Saron. Und Chavatzelet kommt eben von Vatzal, und das heißt Zwiebel. Mit einem Chet vorne angehängt. Das gibt es in seltenen Fällen im Hebräischen, dass man ein Chet noch vor die Wurzel anhängt. Und das ist also eine Zwiebelblume in der Ebene von Sharon. Das ist sie, und weiß. Und auch bei der Lilie, die nachher erwähnt wird, die Lilie der Täler, das ist auch die weiße Lilie. Und wie heißt die auf Hebräisch? Das wissen einige bestimmt. Shoshana. Shoshana. Und das hat in der griechischen Aussprache gegeben Susanna. Und eine der Jüngerinnen des Herrn hieß ja Susanna. Als wir das Lukas-Evangelium vor einiger Zeit durchgenommen haben, da hatten wir diese Jüngerin. Können wir aufschlagen, Lukas. Da wird von Frauen gesprochen, die dem Herrn treu nachgefolgt sind und ihm gedient haben mit ihrer Habe. Das ist Lukas 8, jawohl. Liest du, Jerry, Verse 1 bis 3?
Und es geschah danach, dass er nacheinander Stadt und Dorf durchzog, indem er predigte und das Reich Gottes verkündigte. Und die 12 waren bei ihm. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria genannt Magdalene, von den 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere Frauen, die ihm mit ihrer Habe dienten.
Ja, also diese treue Jüngerin hieß Susanna, und das war natürlich eine Namensgebung mit Erinnerung an Hohelied 2, Vers 1. Und das Weiß in beiden Fällen spricht eben von Reinheit und Treue. Ich war immer wieder, nennt Salomo Sulamit immer noch Braut, als Jungfer verheiratete, meine Braut. Und da müssen wir nun die Verbindung ziehen zu Offenbarung 19, wo die Hochzeit des Lammes dort mit der Gemeinde vorgestellt wird. Liest du, Jerry, Offenbarung 19, Vers 7.
Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen.
Also da sehen wir die Tradition des weißen Hochzeitskleides. Das ist nicht einfach eine menschliche Erfindung, sondern das entspricht Gottes Plan. Ich kann mich erinnern, ich war in einer Hochzeit, eingeladen, vor der Kirche draußen, viele Menschen waren da und die Braut auch. Und dann geht eine Mutter mit ihrem Kind da vorbei und die sagt, wieso, Mami, wieso hat die so ein weißes Kleid an? Mutter, warum hat die ein so weißes Kleid an? Ein so weißes Kleid an? Und sie sagt, weißt du, früher war das so, dass man, und sie erklärte, quasi da ging man rein in die Ehe. Und das sollte eben diese, das soll diese Reinheit ausdrücken. So eine gewisse Wehmut. Und genau das ist ja der Punkt, den wir den jungen Leuten eben ans Herz legen müssen. Es ist so wichtig, dass man wartet bis zur Ehe. Und das gibt so eine gute Basis, damit sich dann die Sexualität in der Ehe gesund entwickeln kann. Und wenn dieses Weiß nicht da ist, das ist eine Belastung. Gelinde gesagt. Und hier wird das eben vorgestellt, einfach in der Schönheit, wie das nach Gottes Plan sein sollte. Ich bin eine Narzisse von Sharon, eine Lilie der Täler. Und dann kommt gleich die Antwort, es ist ein ständiger Dialog. Da sagt Salomo, wie eine Lilie inmitten der Dornen, so ist meine Freundin inmitten der Töchter. Also dieser Kontrast, er sieht, was sie ist. Und es ist ja so, in Kapitel 6, Vers 9, da sagt er von ihr, eine ist meine Taube, meine Vollkommene. Sie ist die einzige ihrer Mutter. Sie ist die Auserkorene ihrer Gebärerin. Und dieses Wort Auserkorene heißt eigentlich noch wörtlicher Bara, die Reine. Man kann übersetzen, Auserkorene ist korrekt, aber Bara heißt auch die Reine. Und das wird hier dargestellt mit diesen Blumen. Und es sind Zwiebelblumen. Und diese Zwiebeln, das ist gespeicherte Energie während der Winterzeit. Und darum können solche Blüten dann eben eine Energie entfalten, die schon da ist. Es ist gespeicherte Sonnenenergie von früher. Und so sprechen also diese Blumen eben auch von dieser Energie des Lebens einer glücklichen Verbindung, einer glücklichen Ehe. Und dann sagt sie weiter, wieder als, nachdem er gesprochen hat, spricht sie, Vers 3, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. Wieso sagt sie, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes? So ist mein Geliebter inmitten der Söhne.
Es gibt keine Äpfel im Baum.
Ja. Nicht wahr? Es ist so, so romantisch, hier spazieren zu gehen. Das sind die Wälder der judäischen Berge heute. Das wurde ja alles wieder aufgeforstet. Der KKL hat ja seit über 100 Jahren eine unglaubliche Arbeit geleistet und man hat in Israel etwa 240 Millionen Bäume gepflanzt. Die Wüste ist wirklich aufgeblüht und da sieht man etwas von diesen wunderbaren Wäldern, die wiedergekommen sind, wie sie einst waren in biblischer Zeit. Aber eben, wenn man da spazieren geht, man hat Schatten, es ist schön, es ist romantisch. Aber es gibt keine Apfelbäume. Und sie sagt, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. Wenn man da im Wald geht und plötzlich sieht man trotzdem einen Apfelbaum und kann dann von den Früchten nehmen und richtige Äpfel nicht. Es gibt ja auch mindere Qualität. Aber gerade vor nicht langer Zeit habe ich Äpfel gekauft vom Golan. Am Fuß des Golan habe ich die gekauft, von einem Drusen, und die waren einfach fantastisch. Also wenn Äpfel sind, dann solche. Und aber das drückt eben aus, was sie da empfindet. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter. Also eine Erfrischung, die Energie gibt, Fruchtzucker. Ich komme auf das Thema zurück, das wird jetzt ganz wichtig, Fruchtzucker im Weiteren. So ist mein Geliebter inmitten der Söhne. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt. Oh, da müssen wir lesen, Psalm 36, Vers 8. Und so legt die Bibel aus. Psalm 36, Vers 8.
Wie köstlich ist deine Güte, O Gott, und Menschenkinder nehmen Zuflucht zum Schatten deiner Flügel.
Ja. Und hier geht es in der prophetischen Bedeutung des Hohen Liedes um den Messias, der Gott und Mensch in einem ist. Und Menschen nehmen Zuflucht zu deiner Flügel, Schatten. Also, im Wald hat man Schatten, aber keine Früchte. Aber sie sagt, du bist der, der mir beides gibt. Schatten, Schutz vor der stechenden Hitze der Sonne und Erfrischung durch die wunderbare Frucht. Und dann, Vers 4, er hat mich in das Haus des Weines geführt. Und sein Banner über mir ist die Liebe. Stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Der König führt die Braut hinein in das Weinhaus. Der Wein ist ein Bild der Freude. Und dann sagt sie, sein Banner, also seine Fahne über mir, ist die Liebe. Und was ist das Symbol des Evangeliums? Das Banner des Evangeliums, das ist das Kreuz. Das Wort vom Kreuz, sagt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18, ist für die Welt Torheit, für die, die verloren gehen. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und er sagt in 1. Korinther 2, ich bin zu euch, Korinther, gekommen unter Furcht und Zittern, und ich habe nichts anderes gewusst, außer Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und das ist ein Hinweis eben auf das Symbol des Messias. Sein Banner, das ist das Kreuz des Evangeliums. Und dann sagt sie, stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Gibt es Liebeskrankheit? Also der Ausdruck wird ja benutzt bei, im Deutschen normalerweise benutzt, bei Liebeskummer. Das ist eine Liebeskrankheit und sie ist sehr gefährlich. Und es gibt deswegen auch viele Todesfälle. Ich meine, in der Welt. Deswegen. Es ist eine Krankheit, die sehr gefährlich ist. Ich weiß, es gibt andere, man kann depressiv werden, aber meistens führen Depressionen nicht dazu, dass jemand dann gewalttätig wird. Aber bei Liebeskummer, es ist eine sehr gefährliche Krankheit. Da geht es also darum, dass ein Mann von der, die er gerne heiraten möchte, abgelehnt wird oder umgekehrt. Aber hier geht es ja darum, sie hat ihn ja. Und sie sagt, ich bin krank vor Liebe. Und das ist eben eine ganz starke Form von Verliebtheit. Und das ist sogar für den Körper etwas Stressiges, aber es wird glücklicherweise nicht so empfunden. Es werden im Körper Glückshormone ausgeschüttet und das ist Dopamin. Dopamin und auch natürlich Noradrenalin. Und das gibt eine hitzige Energie, eine freudige Erregung und auch vermehrtes Schwitzen. Also ein Arzt würde das jetzt so einfach beschreiben, ja. Aber damit ist die Liebe ja nicht beschrieben. Nur, das ist ein Zustand, der je nachdem anhalten kann von einem Jahr, 12 Monaten bis 3 Jahre, wenn man nichts macht. Und dann hört das wieder auf, wenn man nichts macht. Aber man kann etwas machen, dass es weitergeht. Aber ein bisschen ruhiger vielleicht. Und zwar ist es auch so, dass dann, wenn diese Beruhigung kommt, aber das Verhältnis gepflegt wird zwischen den beiden. Und wir sehen, die sprechen die ganze Zeit miteinander. Und miteinander sprechen ist etwas ganz Wichtiges. Die sind ständig im Dialog. Wobei, es gibt dann schon auch Ruhe. Es gibt ja Leute, die können nur sprechen. Und das ist nicht so einfach. Ja? Ich bin mal mit einem Auto gefahren, Und das war einer, der immer redete. Und dann haben wir mal nicht gesprochen. Und dann sagte er mir, weißt du, du bist nicht verrückt auf mich, oder? Ich empfinde das, wenn man nicht mehr sagt, dann hat man etwas gegen den anderen. Dann habe ich mir erklärt, nein, man muss gar nicht die ganze Zeit reden. Man kann auch einfach mal sein. Ja? Und so ist es auch zwischen Mann und Frau. Man muss nicht immer reden, aber das Reden ist wichtig. Aber man kann auch schweigen. Und so steht das in Zephania 3, Vers 17, dass Gott über sein Volk frohlockt. Und dann heißt es, er schweigt in seiner Liebe. Und das haben wir hier übrigens im Vers 6. Er wird genau erklärt, wie man sich umarmen muss. So genau ist die Bibel. Seine Linke ist unter meinem Haupt und seine Rechte umfasst mich. Da muss man gar nicht sprechen die ganze Zeit. Das ist, er ruht in seiner Liebe. Aber eben diese Aufregung, das kann natürlich auch zu Schlafstörungen führen, aber das ist alles, es ist nicht eine Krankheit. Das ist etwas Positives, das ist etwas Gutes und führt übrigens auch dazu, dass man das Hauptaugenmerk immer auf die positiven Seiten des Ehepartners richtet. Oder in der Verlobung auf den Bräutigam und die Braut. Und dass man es sehr einfach über alles, was vielleicht nicht ganz ins Konzept passt, darüber hinweggehen kann. Und dann, wenn die Beruhigung kommt, dann kommen diese anderen Sachen eben doch ans Licht. Und dann muss man an der Ehe arbeiten. Es geht nicht automatisch. Aber das ist dann auch diese Phase, wo eine Beruhigung kommt. Aber auch da hat der Schöpfer den Körper so eingerichtet, dass dann andere Hormone wichtig werden, wie zum Beispiel Oxytocin. Das ist ein Hormon, das unterstützt eine feste Bindung. Das spielt übrigens auch beim Stillen eine wichtige Rolle. Das Oxytocin wird auch bei der Mutter ausgeschüttet und dann kommt der Milcheinschuss. Das geht so. Aber das unterstützt, dass die Mutter auch eine ganz starke Beziehung zum Kind entwickelt. Und der Herr Jesus sagt das so in Psalm 22, du ließest mich Vertrauen fassen an meiner Mutterbrüste. Und eben in dieser beruhigenden Phase der Liebe von Mann und Frau kommt dann das, aber die Liebe wird vertieft. Und es ist nicht mehr so nicht dauernd so aufgeregt, aber diese Gefühle, die können immer wieder kommen. Das ist nicht etwas, das ist gestorben. Und wehe, wenn es so wäre. Aber das muss eben gepflegt werden, indem man eben zusammen Dinge unternimmt. Und wir sehen hier, die gehen auch in die Natur miteinander. Und die freuen sich an Zedern und Zypressen und Tauben und Blumen, wie Narzisse und Lilie und so weiter, eben die Interessen miteinander teilen, das fördert dieses Miteinander und macht es interessant. Und wir sehen hier so schön diese Phase, stärkt mich mit Traubenkuchen. Trauben haben natürlich Fruchtzucker und Äpfel, Fruchtzucker. Und diese fehlende Energie, die da verloren geht beim Verliebtsein, die muss wieder eingegeben werden. Aber wir sehen, das Hohelied ist voll von so feinen Belehrungen und Hinweisen, die uns zeigen, einerseits, was ist die Beziehung von Mann und Frau nach Gottes Gedanken und dann, was bedeutet das für die Beziehung Christus und die Gemeinde und auch Christus, der Messias und der zukünftige Überrest Israels. Ja, und dann kommt der Refrain. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschen des Feldes, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Das ist wieder diese Ermahnung, dass man bei den Kindern diese Dinge nicht künstlich aufweckt. in einer Zeit, wo das alles einfach ruhen muss. Damit Kinder sich normal entwickeln können, dürfen sie nicht in Schulen gehen, wo ihnen Dinge beigebracht wird, die sie gar nicht verstehen, die sie völlig überfordern. Was heute als Programm für Sexualaufklärung der Schule geschieht, das ist total unverantwortlich. Das ist genau das, was nur Leute sagen können, die nichts verstehen von Kindererziehung. Und damit auch nicht von Pädagogik. Und die bezeichnen sich als Sexualpädagogen. Dabei, ihre Ideologie ist ausgerichtet, um Kinder kaputt zu machen. Und das Hohelied als Refrain sagt, ich beschwöre euch, also ich stelle euch, Töchter Jerusalem, unter Schwur, dass das ja nicht geschieht, dass die Kinder nicht irgendwie zu früh mit diesen Dingen konfrontiert werden, sodass sie eine Fehlentwicklung erfahren. Aber wenn es gesund entwickelt und dann die Zeit kommt und dann eben angewiesen, so wie es hier heißt, müssen den jungen Leuten das zeigen, das ist das Schöne, ich bin eine Narzisse von Sharon, eine Lilie der Täler, rein in die Ehe gehen. Das ist so wichtig. Natürlich ist die Gnade Gottes da. Und auch wenn diese Dinge nicht waren und Leute kommen später zum Glauben, es gibt auch da Heilung und Reparatur, aber manchmal braucht es auch sehr lang. Aber man muss den Leuten, die davor stehen, klar sagen, das ist der Weg, auf dem müssen wir vorangehen. Und dann kann Gott wirklich segnen und dann kann man den ganzen Segen und die Schönheit des Hohen Liedes eben erleben. Wir sind mit der Zeit durch, Carlo. Oh, dann nächstes Mal. Gut.